aber dazu später. Das ist ja auch unsere Jahreslosung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich liebe das Erntedankfest. Ich liebe die Zeit, den Herbst. Ich bin ja so etwas wie eine Pizza vier Jahreszeiten, weil mir alle vier Jahreszeiten gut gefallen. Aber ich liebe besonders die Erntedankzeit. Da liegt ja schon fast gefühlt das ganze Jahr hinter uns mit vielen Erlebnissen. Unsere Energieakkus sind noch relativ voll von der Sonne und von den vielen, ja, schönen Stunden, die wir hoffentlich auch draußen erlebt haben in der Natur. Und als Christen ehren wir Gott, den Geber allen Segens, dafür zum Beispiel mit Lobliedern. Unsere Deko hier, die klassischen landwirtschaftlichen Produkte, sie zeigen ja auch etwas von der Fülle, von der Großzügigkeit des Herrn, womit er uns beschenkt und begabt und versorgt hat im letzten Jahr. Obst, Gemüse, Brot und Blumen und all die vielen anderen Sachen stehen symbolisch auch für die anderen Früchte und den Ertrag unserer Arbeit, für diejenigen, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Das, was wir zum Lebensunterhalt an Segen und Erfolg erwirtschaften durften mit Gottes Hilfe im Büro, im Handwerk, in Dienstleistungen, in der Wirtschaft, der Industrie, ja auch in der Erziehung und Bildung und nicht zuletzt in den Familien und im Gemeindeleben. Wir wurden so reich beschenkt, wir haben uns Gutes leisten dürfen, Kraft und Bewahrung und Gesundheit erlebt, mitten in allen Herausforderungen. An Erntedank scheint die Sonne irgendwie, nicht gerade heute von außen, gestern war es ja so, aber innerlich scheint da die Sonne doch irgendwie etwas stärker wie sonst in unsere Herzen. In der Regel fällt es uns da nicht schwer, dankbar zu sein. Aber was, wenn trockene Wüstenzeiten hinter uns liegen, wenn auch dunkle Wolken im vergangenen Jahr unser Leben überschattet haben? So ähnlich wie der späte Frost, der in diesem Frühling vielerorts erhebliche Ernteausfälle bei Äpfeln, ich glaube Birnen auch, aber auf jeden Fall Kirschen und Erdbeeren verursacht hat. Und so haben sich bei manchen auch im vergangenen Jahr Verluste, Belastungen, Krankheiten und Fragen auf unser Leben gelegt, die es zu tragen galt und dies weiterzuleben gilt. Wie können wir dafür dankbar sein, wenn uns vielleicht gar nicht gefühlsmäßig, rein menschlich danach zumute ist? Erntedank feiern in schwierigen Zeiten, wie kann das gehen? So lautet meine Überschrift über dieser Predigt heute, in der ich gemeinsam mit euch in der Bibel nach Anregungen, nach Impulsen suchen möchte, was uns da weiterhilft. Eine biblische Person, die uns da wirklich gut weiterhelfen kann, ist der Apostel Paulus. Er lebte ja ständig in so einem inneren Erntedankmodus vor Gott, obwohl seine äußeren Lebenssituationen menschlich gesehen alles andere als angenehm war. Er hätte wahrlich Grund genug gehabt, den ganzen Tag zu jammern, depressiv zu werden und nicht mehr zu wollen. Trotz Verfolgung und Gefangenschaft blieb er ein Glaubensvorbild für die Korinther und ja auch für uns heute noch, weil er auch in der Bedrängnis am Evangelium festgehalten hat und auch noch andere ermutigt hat. Unser Textabschnitt, den ich gleich lesen werde, spielt in der Zeit so zwischen 52 und 60 nach Christus. Der Paulus schreibt einen Dankesbrief an die Gemeinde in Philippi. Er dankt ihnen für die regelmäßigen finanziellen Unterstützungen, die sie ihm geschickt haben. Er hat ja nicht von vielen Gemeinden was angenommen, aber von den Philippern schon. Und bei dieser Gelegenheit spricht er Gefahren an, die er bei den Korinthern sieht, die ihm vielleicht auch zugetragen worden sind durch Boten. Und aktuell gibt es da so eine große Gefahr bei den Philippern, nämlich, dass sie als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde massiv bedrängt werden von Lehrern, die mosaisch geprägt sind, vom alten Bund her jüdisch geprägt sind und die noch nicht verstanden haben, dass die Beschneidung nicht mehr notwendig ist, sondern dass Jesus genug ist. Und da ist es so, dass wenn Christen in Korinther am Bund mit Christus festhielten, gesellschaftlich benachteiligt wurden und auch in ihrem persönlichen Umfeld verspottet. Und so geht es eben in diesem Dankesbrief des Paulus an die Philipper hauptsächlich ums Festhalten am Glauben, auch in der Bedrängnis und wie man Freude und Frieden im Leid erfahren kann. Kein einfaches Thema. Ja, und nebenbei, unmittelbar vor unseren Versen des Predigttextes, da spricht Paulus noch ein konkretes Problem an. Es gab in der Gemeinde in Korinth zwei Glaubensschwestern, die Evodia und die Syntyche, die wies er zurecht. Sie waren eigentlich schon Jahrzehnte bei der Gemeindearbeit, haben die Gemeinde mit aufgebaut und jetzt haben sie sich zerstritten. Er fordert sie auf, das Gute und das Gemeinsame im anderen zu sehen und nicht aufeinander wegen Unterschiedlichkeiten rumzuhacken. Syzygus, ein dritter, ein verantwortlicher Bruder von der Gemeinde, der wird aufgefordert, zwischen den beiden Frauen, die da zanken, zu vermitteln, damit sie sich wieder verstehen und zur geistlichen Einheit finden. Soweit ein bisschen die Einführung und den Kontext, wo jetzt unser Predigttext herausstammt, Philipper 4, die Verse 4 bis 8, die ich in der Übersetzung die gute Nachricht jetzt lese und die da vorne auch stehen. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Das ist jetzt das, was der Paulus schreibt in dem Brief an die Philipper. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und wie gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für alles, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren. Geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, als ehrbar und gerecht gilt. Was rein, was liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Ein Text, in dem ganz vieles drinsteht. Ich habe zwei Bedeutungen des Dankens aus diesem vorliegenden Text herausgegriffen bei meiner Vorbereitung und die möchte ich mit euch teilen. In der Hoffnung, dass wir da Orientierung, Impulse bekommen, wie wir in Bedrängnis nicht an unseren Sorgen kaputt gehen müssen, sondern durch Dank bleibende, von Gott gewirkte innere Werte erfahren können. Früchte, für die wir auch dankbar sein können, die uns durchtragen. Und erstens, du kannst ihn ruhig noch ein bisschen dran lassen, weil die Kernaussagen sind hier in Gelb. Wenn euch das nicht irritiert, dann könnt ihr auch mitlesen. Ja, erstens, Danken bewirkt Freude. Paulus, der selber im Gefängnis sitzt, der bedrängt wird, wie ich schon erwähnt habe, der richtet seinen Blick eben nicht auf die momentanen Umstände, die sehr bescheiden sind, aber die ohnehin vergänglich sind. Er weiß, das wird vorbeigehen. Der Paulus, der fokussiert sich auf die bleibenden Werte, auf seine Christusgemeinschaft und das Evangelium. Und so ruft er auch die Gemeinde in Korinth auf, sich nicht so sehr von äußeren Sorgen bestimmen zu lassen, weil sie das Gottvertrauen untergraben. Besser sollen sie sich an die Wohltaten erinnern, die Gott ihnen schon in der Vergangenheit geschenkt hat. Und dafür sollen sie Gott loben und preisen. Wie gesagt, für ihre Gottesbeziehung, die bleibt. Für das unverdiente Gnadengeschenk der Rettung in Christus. Das bleibt, wenn alles andere zerbricht. Danke sagen ist somit für den Paulus keine Gelegenheitssache oder so eine Randverzierung, ein Add-on, wie wir im Jugenddeutsch sagen. Danken muss nicht sein, schön, wenn es stattfindet. Nein, für ihn ist Danken eine tägliche innere Entscheidung. Und so ein bewusst ausgesprochener Dank, der durchbricht übertriebene Sorgen und er stärkt das Gottvertrauen. Das ist ein geistliches Gesetz, das ist eine Erfahrung, die wir ausprobieren dürfen, immer wieder. Auch Jesus, der ja das große Vorbild für Paulus war, der auch unser Herr ist im Leben, auch Jesus war ja bereit, am Glauben festzuhalten, was ihn gerade ans Kreuz führte. Und genau an diesem Tiefpunkt, als er am Kreuz qualvoll gestorben war, erfuhr Jesus die Rettung mit seiner Auferstehung vom Tod am dritten Tag. Freut euch! Zweimal werden die Korinther aufgefordert, diese geschenkte Freude aufzunehmen, sie anzunehmen und mit anderen reichlich zu teilen. Freut euch, das ist damals wie heute eine übliche Begrüßungsformel, wie bei uns Grüß Gott. Freut euch, im Wort Chairo für freuen steckt Charisma, Charisma. Freut euch, das wünscht dem Empfänger Gottes Gnade, Glück und Gesundheit. Und Paulus unterscheidet hier ausdrücklich die innere Freude, die für uns selber als gottgewirktes Geschenk freigesetzt wird, und aber auch die Wirkung, die Freude auf andere hat. Dass wir auch anderen die Güte Gottes, die Freundlichkeit, das Wohlwollen weitergeben, was Gott uns schenkt. Und sie damit mit der Existenz Gottes anstecken, sie begeistern, sie überzeugen, dass Jesus wirklich lebendig wirkt. Das ist unser Auftrag, ein Bote der Freude zu sein, Freudenboten des Evangeliums. Ein toller Auftrag, eine schöne Aufgabe, die wir da haben. Bei der Vorbereitung kamen mir Fragen an mich, an uns, an euch, und ich möchte sie mit euch teilen. In Bezug auf den ersten Punkt, dass Danken Freude bewirkt. Was hilft uns als Gemeinde, so eine Atmosphäre des Dankens für Gottes Wirken zu fördern? Ich habe mich gefragt, wie könnten wir uns noch mehr anspornen gegenseitig, unsere Stimmung nicht ganz so sehr von äußeren Umständen, ob sie positiv oder negativ sind, abhängig machen. Was wäre, wenn wir weniger über Allgemeines, über Oberflächliches, Vergängliches, Materielles, das auch alles wichtig ist, aber etwas weniger über das miteinander reden und mehr bleibende Gotteserfahrung austauschen? Mehr einander von der inneren Freude, die Jesus uns schenkt, reden. Und wo könnte es geschehen? Ich denke, es geschieht schon im Lobpreis, zum Beispiel auch heute, wenn wir Lieder singen zur Ehre Gottes, aber auch in Dankgebeten, vielleicht in kurzen Zeugnissen im Rahmen unserer Mitteilung, die auch heute wieder nachher zum Ende des Gottesdienstes sein wird. Dass wir freimütiger werden, dass wir Mut haben, einfach frei zu erzählen, was Gott Großes bei uns getan hat. Und das Große ist oft ganz klein. Oder trauen wir uns doch in den Kleingruppen, in unseren Zweiergesprächen, da auch mehr Raum zu schaffen für Gebet, dass wir die Bedeutung des Dankens so wieder ganz neu wichtig werden lassen unter uns? Probieren wir es doch einfach immer wieder aus. Ob es stimmt, was Paulus schreibt, dass Gott tatsächlich Freude in uns freisetzt, wenn wir uns entscheiden, dem Dank eine möglichst hohe Priorität zu geben. Und der zweite Punkt, da geht es um Frieden, weil Danken eben als Frucht, als von Gott gewirkte Gnadengabe eben nicht nur die Freude, sondern auch den Frieden Gottes in uns wachsen lässt. Eirene, Frieden, bedeutet Ruhe im Gegensatz zu Streit, zu Aufregung. Frieden, das ist ein Zustand des ungetrübten Wohlseins, wie es das theologische Wörterbuch sagt. Ein übernatürlicher Segen, den Gott schenkt, der unseren Verstand überschreitet, sind Dinge, die wir nicht selber machen können. Wir können uns bemühen, wir können gut miteinander umgehen, aber der Friede im Herzen, der muss von Gott kommen. Dieser Friede, der ist quasi auch wie so ein Schutz, wie eine Alarmanlage vor unserem Herzen. Und jetzt kommt der Link zur Jahreslosung, warum ich gedacht habe, eigentlich geht es bei uns ja auch ums Herz heute, so wie bei den Kindern. Dieser Friede passt auf unser Herz auf. Er blinkt, er schlägt Alarm, wenn wir rückfällig werden, wenn wir wieder undankbar werden, vielleicht neidisch, unzufrieden, wenn das menschliche Herz wieder durchschlägt, wenn wir verbittert werden. Wenn der Friede Gottes dann an unserem Herz verändernd eingreift und einschreitet, dann erleben wir hoffentlich immer mehr das, was wir uns wünschen mit der Jahreslosung, dass wir eine neue Gesinnung, einen neuen Sinn, ein neues Herz von Gott geschenkt bekommen. Das ist sicher keine Sache nur für 2017, das ist eine lebenslange Aufgabe, aber wir sind auf dem Weg und dürfen das immer wieder bitten, uns danach ausrichten. Und dazu hilft uns der Dank. Das Herz ist ja schließlich auch der zentrale Ort unserer Persönlichkeit und da werden die Entscheidungen getroffen. Der Friede Gottes, der schenkt uns einfach eine von den äußeren Umständen etwas unabhängigere, eine anhaltende Zufriedenheit, wie das Wort schon sagt, die durch Belastungssituationen tragen kann. Gottes Friede macht uns frei von zerstörerischer Undankbarkeit. Danken schafft Freude und Danken bewirkt Frieden. Die zwei Kernaussagen. Zum Schluss unseres Predigttextes im Vers 8 noch so ein, ach so, übrigens, wenn ich euch schon schreibe, ein Postskriptum sozusagen, der Vers 8. Denn Paulus bezieht seine Ermutigung, seine Ermahnung, wie es auch heißt, zur Dankbarkeit auf ein konkretes Anwendungsbeispiel. Es ist keine theoretische, theologische Ausführung, das ist ganz praktisch. Sein Beispiel sind die Beziehungen unter den Geschwistern. Dabei denkt er bestimmt an die beiden Schwestern, wo die Versöhnung noch aussteht, die sich so gezankt haben. Er meint sicher auch die beiden, aber er richtet seine Aufforderung an die ganze Gemeinde. Richtet eure Gedanken auf das, was bei euren Mitmenschen schon wahrheitsgetreu, anziehend, einladend ist. Ich übersetze jetzt diese Schlüsselbegriffe etwas anders mit ihrer Bedeutung. Mit dem, was Gott ehrt, mit seiner heiligen Wesensart und beißt euch nicht an dem fest, was euch an ihnen stört, wo ihr anderer Meinung seid oder Gott noch weiter wirken muss. Es scheint also damals wie heute so zu sein, dass der Faktor Mensch uns manchmal ganz schön herausfordert. In allen Lebensbereichen ist es so und auch unter Glaubensgeschwistern. Judith hat es im Eingang schon gesagt, da gibt es dieses Bild vom halb vollen und vom halb leeren Glas. Und Paulus ruft hier auf, eben nicht auf den Mangel zu fokussieren, auf das, wo Gott noch im Veränderungsprozess mit Menschen steht. Wenn wir uns entscheiden, dem Motiv der Dankbarkeit nachzueifern, dann wird Gott seine Liebe und seinen Segen in unserem Leben freisetzen, in Form von Freude und in Form von übernatürlichem Frieden. Das ist jetzt keine ausschließliche Erntedankbotschaft, was ich euch in der Predigt weitergegeben habe, sondern eigentlich eine Grundregel für jeden Tag im Jahr. Das Danken einerseits für ganz praktische Gaben, für die Versorgung, für die Natur, für unser Einkommen, für die Dinge, die wir sehen und erfassen können, aber kein Obst und Gemüse der Bauern, keine Handwerkeraufträge, kein Gewinn in der Industrie, keine Schulabschlüsse, keine Pflege, auch keine Gemeindearbeit oder Familienleben, wo Gott nicht Menschen einsetzt und gebraucht, die mit ihren Gaben dienen und die das erst möglich machen, dass Gottes Segen fließen kann. Ich möchte eine Frage mitgeben. Wer ist solch ein Mensch in deiner Umgebung, für den du dankbar werden willst? Du kannst dich zum Dank entscheiden. Vielleicht schaffen wir es sogar, einen solchen Dank laut auszusprechen. Du, hab vielen Dank für dieses oder jenes. Ich bin dadurch gesegnet, beschenkt, vielleicht auch herausgefordert oder sogar von Gott verändert worden. Danke dir. Danken wir Gott, dem Geber allen Segens, für den vielen materiellen Segen, den wir zweifelsohne alle bekommen haben in diesem Jahr, allein schon, dass wir in diesem reichen Land wohnen dürfen, aber auch für seine Liebe, für seinen Schutz, für seine Gnade über unserem Leben. Wir sollen dankbar sein für unsere Christusbeziehung, für das Evangelium, für die Hoffnung, für das Leben in Ewigkeit, das bleibt, wenn alles andere zerbricht. Denn Danken bewirkt Freude und Danken schenkt Frieden. Ja, so lasst uns jetzt im weiteren Gottesdienst in der neuen Woche und ja, in dieser Jahreszeit, in den nächsten Monaten, auf die wir zugehen, lasst uns da als Gemeinschaft die Aufforderung dieses Paulus-Textes aufgreifen und hier und da so eine Dankeskultur einüben, damit Gottes Freude und sein Frieden für uns immer wieder, jeden Tag, ganz neu erfahrbar wird. Ich denke, mit diesen Impulsen und Gedanken können wir Erntedank von ganzem Herzen miteinander feiern, in allen Lebenslagen, weil der Grund unserer Freude und unseres Friedens Jesus ist, dem wir damit die Ehre geben, für das, was wir sind und haben. Ich möchte kurz für uns beten. Gott, unser treuer Vater, wir danken dir wirklich, dass wir in diesem Land leben, dass unser Leben versichert ist, dass letzten Endes wir nur so tief fallen können, dass wir auch da noch aufgefangen werden in diesem Staat, aber auch von deiner Liebe. Und wir danken dir, dass du uns als Gemeinde, als Familien und auch in unseren Arbeitsplätzen hier in Ingolstadt, in der Region, bis zum heutigen Tag durchgetragen hast. Eigentlich ist unser Herz voller Dank, aber wir wollen auch die Seite nicht verdrängen, wo das Glas halb leer ist und wo das manchmal hochkommt bei uns und alles andere vielleicht auch überwiegt. Und wir preisen dich, dass wir an diesem Tag heute beides anschauen können, dass nichts verdrängt werden muss, dass du uns eine Balance schenkst, dass du uns hilfst, die Spannung zu tragen in unserem persönlichen, aber auch in unserem gemeinschaftlichen Leben. Danke für deinen Frieden, der höher ist als alles, was wir sehen und begreifen können, für deine Lebensfreude, dass du unsere Entscheidung für das Gute segnen wirst und segnen willst. Und wir befehlen dir jetzt den weiteren Gottesdienst an, das gemeinsame Mittagessen und die Gemeinschaft, all das, was du vorbereitet hast, heute, auch in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, für alle Familien, für unser ganzes Umfeld. Hab du Dank dafür, Herr. Wir wollen dich loben und preisen und dich ehren mit unserem ganzen Sein. Amen.